zu illustrieren. Zunächst möchte ich Ihnen aber noch etwas verteilen. Ich hatte keine Ahnung, wie groß das Auditorium sein wird, was mich hier erwartet, und habe so eine mittlere Menge abgezogen. Es wird sicherlich zu wenig sein für ihr alle. Sie können, das ist auch nicht so sehr wichtig, wenn jeder mal irgendwann drauf geguckt hat, wenn Sie es so ein bisschen durchreichen, dann wird das genügen. Der Text, also auf der einen Seite ist einfach eine Gliederung meines Vortrags und auf der anderen Seite ist eine Abbildung, die zu einer Passage meines Textes ein wenig als Illustration dienen soll. Ja, Herr Seiß hat schon, also zunächst möchte ich mich noch bedanken herzlich dafür, dass ich eingeladen wurde, dass ich bei Ihnen hier vortragen darf. Und Herr Seiß hat schon angedeutet, dass wir in einem kurzen Vorgespräch darüber geredet haben, was Sie denn eigentlich von, also ich habe die Frage gestellt, was Sie von mir erwarten, was er von mir erwartet, worüber ich reden könnte und welche Ebene ich anzielen könnte. Und ich interpretiere die kurze Charakterisierung der Erwartungen, die er an meinen Vortrag heranträgt, in der Weise, dass ich darüber reden soll, warum uns die Landschaft so umtreibt, warum überhaupt. Es soll nicht um Detailprobleme des Landschaftsverbrauchs oder um Planungsmaximen gehen, sondern gewissermaßen ums Ganze. Ich formuliere das mal so. Es ist die Frage gestellt, auf welche Weise die Landschaft in uns allen verankert ist. Die Landschaft ist ja ein Objekt. Sie findet draußen statt in der Welt, sie umgibt uns, wir leben in ihr. Wodurch also lebt sie in uns? Eine einfache Antwort bietet sich an. Wir sehen sie, also ist es eine Sache der Wahrnehmung. Aber das gilt für vieles. Dennoch lässt uns vieles, was wir wahrnehmen, kalt. Es bedeutet nichts oder wenig. Warum bedeutet uns die Landschaft so viel? Sie hat einen hohen Wert und Werte entstehen in uns durch Bewerten. Ohne unser Zutun dieser Art, das Bedeuten und Bewerten, existieren nur Objekte. Ein Hinweis auf eine bessere Antwort findet sich im Tagungsprogramm. Herr Seiß schreibt dort, dass die Österreicher auf ihre Landschaft stolz seien, er hat es ja eben auch nochmal wiederholt, weil sie ihre Heimat ausmacht, die sie ja lieben, füge ich hinzu. Damit hätten wir vielleicht einen Ort, eine Grundlage benannt, von wo aus diese Bewertung stattfindet. Was macht Landschaft zur Heimat? Das zwingt mich natürlich dazu, Heimat zu definieren. Davor werde ich mich hüten, das würde den Rahmen eines solchen Vortrags bei weitem sprengen. Stattdessen werde ich lediglich die Ebene benennen, auf der sich die Gemeinsamkeit zwischen Heimat und Landschaft abspielt. Es ist die Ebene der Sinngebung. Die schöne Landschaft ist mehr als nur schön. Sie steht für das Gelingen eines Gesamtzusammenhangs von Natur und Kultur und darin ist ein Verweis auf den Wunsch nach einem gelungenen Leben aller verbunden. Arkadien ist das Bild für die Sehnsucht nach dem goldenen Zeitalter. Das ist es, was uns umtreibt. Nicht im Tagesgeschäft als Planer, Architekt oder Naturschützer. Da sind die Ziele näher gesteckt und die Tiefe der Gefühle fehlt, zumindest meistens. Aber eine gewisse Kampfbereitschaft und der lange Atem für den Kampf, das wird aus anderen Quellen gespeist. Da geht es ums Ganze. Es wird nämlich gefragt, welche Art des Zusammenlebens für die Menschheit noch Sinn hat und welche nicht. Das klang die ganze Zeit jetzt in den beiden Beiträgen, die wir schon vorher gehört haben, unterschwellig an. Und ich bin auch sehr dankbar, Frau Schlögel, indem sie es benannt hat und das heißt, durch reiches Bildmaterial hat vieles von dem, was ich nachher noch ausführen werde, sozusagen schon mit Material versehen auch. Man kann sich dann daran erinnern. Also, welche Art des Zusammenlebens für uns alle noch Sinn hat. Was offenbar der Einschätzung von Herrn Seiß zufolge keinen Sinn mehr hat, sind, ich zitiere jetzt aus einer etwas älteren Version dieses Flyers hier oder dieses Programmheftes, kilometerlange Lärmschutzanlagen und Plakatwände, voluminöse Gewerbehallen und überdimensionierte Werbesignets, Mondlandschaften infolge von Kalk- und Schotterabbau, zersiedelte Grünräume durchzogen von Autobahnen und Straßen. Zitat Ende. Er hat hier noch Windkraftanlagen und Seilbahnen dazu getan. Auch Häuserbau und im spezifischen Sinne zumindest, Autofahren, überhaupt Shoppingcenter und Skiurlaube sowie touristisch inszenierte Welten stellt er vorsichtig und eher implizit in Frage. All das zerstört Landschaften und das bedeutet, es zerstört die Träume vom guten Leben. Das goldene Zeitalter rückt in weite Ferne. Dieses Zeitalter, in die lebensnahe Wirklichkeit gerückt und nüchtern betrachtet, ist das, was jedermann gerne als seine Heimat erleben möchte. Auf die kann er nicht mehr stolz sein angesichts solcher verhunzten Landschaften. Nachdem sich dieser Kreis geschlossen hat, mache ich einen Bruch und beginne neu. Landschaft ist kein Objekt, sondern eine Idee. Einzelne Landschaften haben Objektcharakter, aber die Landschaft ist eine Idee, eben jene vom gelungenen und glücklichen Zusammenleben. Ich werde jetzt darüber sprechen, welche Art von Zusammenleben dabei gemeint ist, wie das gute Leben aussähe. Der Begriff bezeichnet im alten Mittelhochdeutschen nichts Räumliches. Landskaf bezeichnet die zur Rechtsprechung zugelassenen politischen Vertreter eines Territoriums oder etwa das, was wir Landsmannschaft oder Landstände nennen würden. Danach in der Renaissance wurde Landschaft zum Bild. Wie im Einzelnen, wie das mit der Zentralperspektive zusammenhängt und so weiter, das will ich jetzt nicht alles erläutern, das ist allgemein bekannt. Im Anschluss daran werden Landschaftsbilder benutzt, um Geschichten zu erzählen, zum Beispiel biblische Geschichten und um Weltanschauungen zu komprimieren. Denken Sie an Poussin und an die heroische oder aber die romantische Landschaftsmalerei. Nicht-Gegenden wurden abgemalt, die räumlichen Objekte waren völlig nebensächlich, sondern es wurde malerisch philosophiert. Caspar David Friedrich hat die räumlichen Elemente frei zusammengesetzt in sogenannten Kompositlandschaften. Landschaft war explizit ein bildhafter Sinnträger. Zum Beispiel in der Romantik für den Niedergang der katholischen abendländischen Kultur. Danach wird die Landschaft sinnlos. Sie wird zum Objekt, wird zur Gegend und zum Objekt der Wissenschaft. Dafür war die Geografie zuständig. Erdkunde bestand darin, die Erde so zu beschreiben, wie die Entdecker das in ihren Reisebeschreibungen schon getan hatten. Sie ließen sich von der Frage leiten, wie überleben Menschen, Stämme oder auch Völker unter spezifischen Naturbedingungen und wie entwickeln sie dabei ganz spezifische Kulturen. Das war Landschafts- und Länderkunde, so nannte sich das Programm der Geografen. Die Idee von Natur, die diesem Programm und Verfahren zugrunde lag, war die Idee konkreter Natur. Natur war Umwelt und bestand aus Wiesen, Wäldern, Bergen, Wüsten, Flüssen, Bodenbeschaffenheit und so weiter. Das Zusammenspiel solcher Elemente von Landschaften wurde registriert und je nach besonderer Eigenart der Zusammenhänge klassifiziert. Räume wurden explizit als Organismen bezeichnet und gegeneinander nach dem bildhaften Eindruck, den sie vermittelten, abgegrenzt. Alexander von Humboldt sprach von Landschaften als dem Totalcharakter einer Erdgegend. Zugleich galt dieser bildhafte Charakter als Ausdruck eben jener materiellen Beziehungen, die organisch genannt wurden. Die Idee der Landschaft bestand nun also darin, dass bildhaft charakteristische, räumliche Sujets mit den fundamentalen Beziehungen der materiellen Träger dieses bildhaften Eindrucks übereinstimmen sollten. Die naturräumliche Eigenart sollte mit kulturellen Errungenschaften der Bewohner dieser Naturräume und den entsprechenden Artefakten plausibel in Verbindung gebracht werden können. Der Blick auf das Bild war der Blick in einen Lebensraum. Man beobachtete, wie Menschen sich Natur zur Heimat gestaltet hatten, sodass sie stolz auf sich und ihre Heimat sein konnten. So wie die Geografie denken wir alle noch immer. Wenn dann solche Artefakte in der Landschaft auftauchen, wie jene von Herrn Seyss genannten, dann kommt Unmut auf. Sie gehören einer ganz anderen Idee von Natur und vom guten Leben an. Sie gründen auf die Idee abstrakter Natur. Darauf werde ich zurückkommen. Vorher gilt es, einen Satz zu korrigieren. Ich hatte gesagt, in der Moderne wird die Landschaft weil nicht mehr sinnträchtige Malerei, sondern räumliches Objekt sinnlos. Das ist halb falsch. Vordergründig stimmt es. Landschaft steht für nichts anderes als sich selbst. Das ist das, was man modernes, positives Denken nennt, im wissenschaftstheoretischen Sinne. Wittgenstein hat das Credo des Possibilismus im ersten Satz seines berühmten Buches, dem Tractatus, formuliert. Der Satz lautet, die Welt ist alles, was der Fall ist. Punkt. Das bedeutet, sie symbolisiert nichts, insbesondere nichts Höheres. Eine Gegend ist eine Gegend ist eine Gegend ist eine Gegend, könnte man mit Gertrude Stein sagen. Auf einer anderen Ebene der gesellschaftlichen Bewusstseinsbildung stimmt das jedoch nicht. Denn jenes Wahrnehmungsschema, das wir mit den Geografen teilen, wenn wir landschaftliche Eigenart und damit verbunden so etwas wie authentische Kultur registrieren und wertschätzen, ist ja die Projektion einer spezifischen Idee vom guten und richtigen Leben in die räumliche Umwelt. Diese Idee hat zunächst mit Räumen gar nichts zu tun. Worin besteht diese Idee? Wir selbst wollen Eigenart haben. Jeder von uns will etwas Besonderes sein. Wäre er das nicht, fehlte ihm Individualität. Dabei geht es nicht um Exaltiertheit oder Narzissmus oder um Splints. Vielmehr geht es um das, was man einen speziellen Charakter nennt. Das heißt um eine ganz wertvolle, normale Unverwechselbarkeit. Ein solcher Mensch hat Persönlichkeit, wie wir sagen. Ich nenne das mal den humanistischen Begriff von Individualität. Seine Wurzeln liegen in der Antike und im Christentum. Zur Illustration ein Beispiel aus Österreich. Jüngst wurde Natascha Kampbusch, Sie kennen sie alle, die Interviewfrage gestellt, wie würden Sie selbst gerne wahrgenommen werden? Die Antwort lautete, das weiß ich nicht, weil ich mich selbst noch gar nicht ganz gefunden habe. Ich bin noch keine spezielle Person, deshalb kann ich auch nicht sagen, wie ich gern wahrgenommen würde. Zitat Ende. Es geht uns hier jetzt nicht um die biografischen Umstände dieses Bekenntnisses, sondern um den Maßstab, der intuitiv gewählt wurde. Hier wird das gnadenlos regierende abendländische Ideal von Subjektivität deutlich. Wer keine Eigenart besitzt, der ist eine Null. Individualität durch Eigenart wird auf diese Weise als ein universeller Wertmaßstab begründet, der als Muster auf alles übertragbar ist, so auch auf Gegenden, die damit erst zu Landschaften werden. Mit dem Muster geht einher, dass das Besondere Geltung hat gegenüber dem Gleichartigen. Nehmen Sie eines unserer Beispiele, die zersiedelten Häuser mit Fertigbauweise. Die zerstören die Besonderheiten, die daraus resultierten, dass menschliche Gemeinschaften mit einer ganz besonderen Geschichte und Kultur auf ganz spezifische Naturgegebenheiten reagierten, als sie siedelten. Sie haben die Natur ihrer eigenen sowie der naturräumlichen Eigenart gemäß kultiviert. Jetzt funkt etwas Kulturloses dazwischen. Eine aus ökonomischem Nutzenkalkül erwachsene und durch Prozesse industriekapitalistischer Arbeitsteilung verursachte Form des Siedelns. Könnte man also sagen, moderne gesellschaftliche Prozesse zerstören Kultur und unsere Lust auf unsere Individualität, auf unsere Eigenart? Ich unterbreche je abermals und beginne neu. Was jetzt kommt, das bezieht sich auf diese Abbildung, die ich verteilt habe. Sie soll das illustrieren. Zunächst ein Zitat. Die Ergonomie versucht, die Variabilität des Menschen oder der Menschen als Teilsystem in Arbeitssystemen zu analysieren und zu beschreiben. Die Ergonomie untersucht deshalb das statische und dynamische Verhalten der Menschen unter Arbeitsbedingungen. Ziel der Untersuchungen ist die optimale Anpassung zwischen Mensch und Arbeit. Diese Optimierung von Arbeitssystemen kann dabei sowohl durch Anpassung an den Menschen wie durch Anpassung der Menschen an die Arbeit geschehen. Schlechte Anpassung hat eine geringe Leistungsfähigkeit des Arbeitssystems zur Folge. Zitat Ende. Das stammt aus einem Standardlehrbuch der Ergonomie. In der industriellen Produktionsweise wird die Arbeitskraft so geschickt wie möglich ausgebeutet. Das setzt voraus, dass alles, was an besonderen individuellen Fähigkeiten in ihr steckt, eliminiert wird. Das geschieht dadurch, dass sie als physikalisches Phänomen objektiviert wird. So wird sie an die technischen Möglichkeiten ihrer verallgemeinerten Nutzung angeschlossen. Sie erhält gewissermaßen maschinelle Form. Das ist ihre abstrakte Form als Naturkraft, nicht als lebendige Arbeit, wie Marx das seinerzeit genannt hatte. Nun hatten wir zuvor ja in Verbindung mit dem Begriff der konkreten Natur, der die Idee der Landschaft bestimmt, diesen Zusammenhang auf eine Idee vom Menschen zurückgeführt, auf den Wert seiner Individualität. Diese Individualität ist hier offenbar nicht mehr gefragt. Welche Idee vom Individuum hängt denn dann aber mit dem abstrakten Naturbegriff zusammen? Denn ein entsprechender Zusammenhang müsste ja der Fall sein und mit jedem zerstörerischen Landschaftselementen korrelieren. Beginnen wir mit diesen Landschaftselementen. Zwei Charakteristika fallen auf. Was den Unmut hervorruft, ist monotone Gleichförmigkeit und beliebiger Wildwuchs. Das sind zwei gegnerische Pole, zwischen denen das Besondere, das für die Landschaft so wichtig ist, seinen Platz einnimmt. Die Gleichförmigkeit ist die falsche Art der Gesetzmäßigkeit, nämlich ohne jede Freiheitsgrade. So als sei mechanisch angeordnet worden. Der Wildwuchs hingegen ist die falsche Art der Freiheit, nämlich ohne jede Gesetzmäßigkeit. Die Ordnung ist chaotisch. Es geht somit um die richtige Art der Anwesenheit sowohl von Gesetzmäßigkeit als auch von Freiheit, um die fruchtbare Beziehung der Pole eines Gegensatzes. Fruchtbar ist diese Beziehung dann, wenn sie eine vernünftige Entwicklung ermöglicht. Ein dritter Entwicklungstyp muss in Rechnung gestellt werden. Solche Entwicklung nennt sich organisch. Entwicklung führt zu Eigenart, organische Entwicklung führt zu Eigenart mit Vielfalt. Das Entwicklungsprinzip ist weder mechanisch noch beliebig, sondern teleologisch. Es orientiert einzelne Bestrebungen an höheren Endzielen. Sie erinnert sich an die Idee der Individualität. Das richtige Leben baut auf eine Unteilbarkeit auf, denn das heißt ja Individualität. Zusammenspielen sollen die Willensfreiheit des Menschen, das ist die Seite der Freiheit, die ich jetzt vorgenannt hatte, mit seiner Vernunft, die seine Freiheit Gesetze derart gibt, dass einerseits jene höheren Ziele bestimmend sind, auf die alles ausgerichtet ist, und andererseits frei und selbstverantwortlich nach ihnen gestrebt wird. Dann wäre auch Freiheit zugegen, sodass ein besonderer Mensch dabei herauskommt, eben ein Individuum. Und erinnern Sie sich ebenfalls an die Landschaft der Geographen, ein bildhaft eigenartiger Organismus, der durch Monotonie und Wildbox zerstört würde. So haben wir jetzt die Beziehungen von 30 ausschließenden Entwicklungsprinzipien bestimmt. Gleichförmige und mechanische Entwicklung, wenn man so etwas überhaupt Entwicklung nennen will, beliebige und chaotische Entwicklung, sowie organische und zielgerichtete Entwicklung. Das ist die, welche die Landschaft bestimmen soll. Welche Ideen von Individualität und vom richtigen Leben mit jenen beiden falschen Entwicklungen in der Landschaft einhergehen, das wollte ich ausführen, nachdem ich vorher den humanistischen Individualitätsbegriff mit der klassischen Landschaft, die Eigenart, besitzt und organisch gewachsen ist, zusammengebracht hatte. Deren Wurzeln sind jünger als die der humanistischen Individualität. Der egalitäre Individualitätsbegriff gehört der Aufklärung an. Sie erinnern sich, alle Menschen sind frei und die Freiheit jedes Bürgers wird durch die Gleichheit vor dem Gesetz organisiert und garantiert. Dabei wird jede Besonderheit ungültig gemacht. Reichtum, Wissen, Stand, Genialität, Geschlecht, Beruf, Körperkraft und Geschicklichkeit und so weiter, das alles gilt nichts vor dem Gesetz. Es handelt sich um ein rein formales Subsumptionsverhältnis aller Einzelnen unter Gesetze, gewissermaßen ein mechanisches Verfahren, der Freiheit der Einzelnen gerecht zu werden. Es gibt keine Vorstellung von einem zielgerichteten Prozess, in welchem der Einzelne seine Freiheit nutzt, um das Telos einer organischen Gesamtentwicklung zu repräsentieren und einzulösen. Ein solches Telos gibt es in der Demokratie nicht. Und der Staat ist nicht ein Entwicklungsprodukt, sondern gründet sich auf eine vertragliche Vereinbarung. Die mechanische Subsumption der Individuen unter die allgemeinen Gesetze korreliert mit der maschinellen Gleichschaltung aller Arbeitsprozesse in der Industrie. Und die basiert auf der physikalischen Verwissenschaftlichung der Arbeitssysteme. Auch in der Wissenschaft, Sie erinnern sich an den Begriff der abstrakten Natur, wird ja in den naturwissenschaftlichen Theorien mathematisch formalisiert, sowie in den Experimenten und Labors von allen Randbedingungen, das wäre das Besondere aus der Gegenwelt des konkreten Naturbegriffs, abstrahiert. So ist es kein Zufall, dass die formale Demokratie mit ihrem Gleichheitsprinzip und die Staatsform des Industriekapitalismus, die Staatsform des Industriekapitalismus ist. Wir Demokraten müssten begeistert sein über jede Art von Monotonie in der Landschaft. Sind wir es nicht, dann regt sich jenes andere ältere Individuum in uns, unsere Persönlichkeit. Wir leben offenbar ein Doppelleben. Die andere Wurzel moderner Individualität liegt im Liberalismus. Der ist für die Individualität zuständig, die durch beliebige Freiheit geprägt ist. Der Einzelne genießt im Liberalismus strikten Schutz vor dem Staat. Der Gesellschaftsvertrag konzentriert sich auf den Schutz der Privatsphäre und dort hat jeder alle Freiheit. Dass alle dabei gleich behandelt werden, wird durch das Pluralismusprinzip gesichert. Darin wird gesetzlich geregelt, dass es Chancengleichheit gibt. Das ist die Gleichheit von Möglichkeit der besonderen Selbstverwirklichung und eine Art Leistungsprinzip, völlig unbeeinflusst durch den Staat, aber unter seinem Schutz, der berühmte Nachtwächterstaat. Damit das auch zwischenmenschlich funktioniert, gilt das Toleranzprinzip. Die Betonung des Rechts auf Verwirklichung der eigenen Besonderheit im Liberalismus erinnert zunächst an das andere, an das humanistische Individuum. Die Eigenart ist dort ja die Integration von Besonderheiten, auch dort, die sich in einem zielgerichteten Lebensprozess organisch entwickeln. Also auch hier geht es um das Besondere, das man werden kann. Wenn viele solcher Organismen einen Gesamtzusammenhang bilden, existiert Vielfalt. Das definiert unseren Begriff vom Leben, ganz im Allgemeinen. Es entwickelt sich in vielfältigen Gestalten. Eigenart und Vielfalt sind komplementäre Aspekte desselben Entwicklungsprinzips von Besonderheit. Ganz anders die Bedeutung der besonderen Möglichkeiten im Pluralismus. Die Chancengleichheit sichert, dass unter gewissen praktischen Einschränkungen jeder Einzelne seine Leistungsfähigkeit zum eigenen Nutzen in den Vordergrund stellt. Jene Ganzheit von eigenartiger Vielfalt aus dem humanistischen Kontext wird zu einem offenen Feld mit möglichst zahlreichen Überlebensversuchen. Vielzahl ist etwas ganz anderes als Vielfalt. Das Ganze ist keine Ganzheit, sondern eine Summe. Nehmen Sie eine durch Einfamilienhäuser zersiedelte Landschaft. Eines unserer Beispiele für Wildwuchs. Wir würden da kaum von Vielfalt sprechen, da entfaltet sich nichts. Eher von der Vielzahl beliebig verstreuter Häuser. Auch organisch ist daran nichts, plural dagegen irgendwie schon. Zudem ist diese Ansammlung uniform, was die Gleichartigkeit der Fertigbaumaterialien betrifft. Also doppelt falsch, monotoner Wildwuchs. Als liberale und demokratische Individuen müssten wir solche modernen Siedlungen schätzen. Aber offenbar werden unsere ästhetischen Empfindungen und unser Sinnbedürfnis von dem Individuum in uns bestimmt, das auf Eigenart aus ist. Der Lebensbegriff der liberalen Vorstellungswelt ist dann auch nicht der des Reichtums einer gemeinsamen organischen Entfaltung, sondern der des Konkurrenzkampfs zwischen vielen Einzelnen. Und Darwinismus dann eben auch formuliert. Auch das ist plausibel angesichts der Konkurrenz der Kapitale. Diese Ökonomie braucht nicht nur die Gleichheit als staatliches Prinzip, das der Art der maschinellen Gleichschaltung in der Arbeitsteilung entspricht, sondern auch dasjenige Individuum, das der Art der Beziehung der ökonomischen Subjekte, nämlich der Beziehung der Kapitale, entspricht. Die steht in Konkurrenz. Ich komme nun zum Schluss. Ich habe über die Landschaft gesprochen, ohne allzu viel über Erdräume zu sagen. Es sollte ja nicht um Räume gehen, sondern um die Bedeutung der Idee der Landschaft. Unter der Perspektive dieser Idee sind Gegenden Lebensräume und Sinnträger für Lebenssinn. Ich habe unterschieden zwischen zwei Typen von Individualität. Der eine Typus strebt nach Eigenart. Er gehört ideengeschichtlich einer vormodernen Schicht von Subjektivität an. Ich hatte ihn humanistisch genannt. Es ist das Individuum, das in der Renaissance wiedergeboren wurde und uns die Neuzeit bescherte. Es wurde in den bürgerlichen Revolutionen abgeschafft. Innerhalb der Neuzeit beginnt jetzt die Moderne. Das humanistische Individuum wurde ersetzt durch jenen Typus, der frei und gleich seine Chancen wahrnimmt und um mit besonderen Leistungen seine Konkurrenten aus dem Feld zu schlagen. Abgeschafft ist aber ambivalent und etwas übertrieben. Denn die Pointe jenes revolutionären Umbruchs ist es, dass die humanistische Individualität fortbesteht im gesellschaftlichen und mentalen Untergrund. Man kann sich das etwa so vorstellen wie die Tatsache, und damit steht diese Verdrängung ja auch in Verbindung, dass die politische Sphäre von allen Sinngebungsinstitutionen getrennt wird. In der Moderne herrscht Sachlichkeit, nicht Sinn. In diesem Vorgang wird die Religion aus der Sphäre der Herrschaft verbannt, Säkularisation. Aber gleichwohl ist sie weiterhin zugelassen und als Sinninstitution wirksam. Das funktioniert, weil die moderne Gesellschaft in zwei Ebenen zerfällt. Jene in diesem Prozess abgelöste und doch wirksame Schicht der Individualität befindet sich auf der Ebene Kultur. Demgegenüber gehört das nachrevolutionäre politische, gehört der nachrevolutionäre politische Bürger der Schicht Gesellschaft an. Die Gesellschaft umfasst nun weil die Neuzeit unter der Perspektive der Moderne praktiziert wird. Und im Inneren der modernen Gesellschaft wird Kultur marginalisiert zum Kulturbetrieb. Aber trotzdem hat in den Menschen und im gesellschaftlichen Wertkern die Idee der Eigenart und das Streben nach ihr Bestand als eine grundlegende Basisfunktion. Wenn ein gerade Verstorbener geehrt werden soll, dann sagt man, er sei eine große Persönlichkeit gewesen. Man sagt nicht, er sei ein erfolgreicher Egoist unter einer Vielzahl gleichartiger Konkurrenten gewesen. Auch wenn das durchaus nichts als Lebensleistung geächtet ist, aber sagen würde man das auf der Beerdigung nicht. Wir sind zwar moderne Menschen, aber mit abendländischer Kultur. Das bringt die Landschaftsliebhaber in die Bredouille. Wenn sie sich beklagen über die Folgen der gesellschaftlichen Nutzung der Landschaft, dann rührt sich das sinnträchtige und wertegebundene und Heimatliebende in ihnen, ihre kulturelle Bindung. Wenn sie zugleich dem Fortschritt keine Absage erteilen wollen, auf moderne Art kompromissbereit einer reinen Musealisierung der Landschaft entgegentreten, ein Beispiel bietet abermals Herr Seitz in seinem Tagungsprogramm, es ist allerdings in diesem hier nicht mehr enthalten, sondern in einem etwas ausführlicheren, was ich hatte. Wenn er Lärmschutzwände hin oder her sagt, dass permanenter Wandel trivial ist und nicht umstandslos als zu verhindernde Zerstörung empfunden werden sollte, das brauchen wir nicht Herrn Seitz jetzt, das Zitat von Herrn Seitz, wir empfinden das ja selbst so, keiner ist für Musealisierung. Wenn wir also solchen Wandel wollen, dann spricht das Innere, das andere Individuum in den Landschaftsliebhabern, jenes liberale und demokratische, der Wissenschaft und Technik zugewandte Individuum, das keine Besonderheiten vor dem Gesetz duldet und Pluralismus sowie Emanzipation befürwortet. Dieses Doppelleben ist keine persönlich entschiedene Attitüde, sondern dem Doppelcharakter der modernen Gesellschaft mit ihren zwei Maßstäben für Individualität und dem im Untergrund wirksamen kulturellen Erbe geschuldet. Wir alle sind dem unentrinnbar ausgeliefert und gewissermaßen schuldlos an den inneren Ambivalenzen und deren oft paralysierender Wirkung in Entscheidungssituationen. So können Sie, wenn Sie durch die Landschaft gehen oder fahren, nicht nur räumliche Artefakte und Prozesse vor sich sehen. Sie können auch ihr eigenes widersprüchliches gesellschaftliches und kulturelles Innenleben beobachten und reflektieren. Die Landschaft spiegelt und stimuliert ihnen ihr Innenleben. Es wird ihnen zur Empfindung gebracht. Denn der oft traurige oder manchmal auch wütende Blick in die einerseits verhunzten Lebensräume und andererseits doch als Wandel gewollten Landschaften ist verankert in den Polen dieses inneren Widerspruchs zweier Ebenen der modernen Gesellschaft, die in ihnen wirken.